Hallo und herzlich willkommen zu Knowledge, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tobi und mit mir begrüßt euch Flo.
Dann freue ich mich auf eine neue Sendung Knowledge. Heute begrüßen wir Ute Hauser bei uns. Sie ist Geschäftsführerin der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg, gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Frau Hauser, Sie haben noch gesagt, damals nannte man das noch diplomierte Krankenschwester und haben auch noch Pflegewirtin bzw. Pflegemanagement studiert in Berlin. Und erstmal sagen wir herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Und mit Ihnen möchten wir uns heute über das Thema Demenz austauschen. Das ist nicht ganz zufällig, denn wie ich gesagt habe, leiten Sie ja die Alzheimer Gesellschaft hier bei uns in Baden-Württemberg. Und bevor wir inhaltlich starten, ist es bei uns so guter Brauch, da wir uns ja immer noch nicht richtig persönlich treffen können, dass wir mal so ein bisschen Einblick in Ihren Alltag kriegen. Also wo hätten wir Sie denn normalerweise jetzt angetroffen und wie sieht denn so ein typischer Tag im Leben einer Ute Hauser aus? Zumindest ja. Auf der Arbeit.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ja, normalerweise treffen Sie mich jetzt wieder in Stuttgart an, im 12. Stock, hoch über den Dächern Stuttgarts. Mein Büro hat einen wunderbaren Blick auf den Killesberg. Wir waren natürlich jetzt auch lange Zeit zu Hause im Homeoffice, aber jetzt geht das wieder und das genieße ich auch sehr. Ja, und Arbeitsalltag, haben Sie gefragt, fängt meistens damit an, dass ich meine Mails lese. Das sind nicht wenige jeden Tag. Erstmal schaue, was da für Anfragen drin sind. Das geht von Beratungsanfragen über Schulungs- oder Vortragsanfragen, häufig zurzeit auch Kooperationsanfragen. Und dann, ja, schaue ich mal, was ich da gleich abarbeiten kann. Manches muss ich einfach auch in die Teams dann abgeben. Zum täglichen Geschäft gehört natürlich auch immer gehören die Geschäftsführungstätigkeiten, immer mal ein bisschen Haushalt, Überwachung, finanzielle Förderung, Anträge und so weiter. Das läuft meistens immer so ein bisschen nebenher. Ja, und heute konkret gab es eine ganz gute Sitzung, sehr gute Sitzung zum Thema Demenz im Quartier mit unserem Projektteam und der Agentur, die wir da mit im Boot haben. Das war sehr spannend, weil wir jetzt auch schauen, wie wir in den Quartieren direkt nochmal ja da vor Ort noch mehr sensibilisieren und daraus dann auch Angebote entstehen können. Dann habe ich heute schon ein Interview gegeben zum Thema Menschen mit Demenz auf dem Bauernhof für ein Vorwort, für ein Buchvorwort. Also Sie sehen, es ist unheimlich abwechslungsreich und vielseitig und wir haben auch einfach einen großen Gestaltungsspielraum. Das ist das Schöne dran.
Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie eine sehr breite abdecken, also von Beratung über Schulungen, Kooperationen, Umsetzung von Projekten. Nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn eigentlich der Kernauftrag der Alzheimer Gesellschaft? Also was ist Ihre Rolle im Land?
Wir sind ein landesweiter Selbsthilfeverband. Uns gibt es schon seit über 25 Jahren, also gegründet 1994. Und damals sind wir als Landesverband gegründet worden. Verband der Selbsthilfe. Das bedeutet, dass uns wichtig ist, wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand, wir sind ein gemeinnütziger Verein und in diesem Vorstand sind auch immer Angehörige mit drin, das sind aber auch Professionelle. Ja, und was ist unser Hauptziel? Also wir tun eigentlich alles, um die Lebensqualität zu verbessern von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen. Und sind mittlerweile, denke ich, auch nach dieser langen Zeit zu dem Ansprechpartner zum Thema Demenz in Baden-Württemberg auch geworden. Also wir sind auch eine Fachstelle sozusagen zum Thema Demenz.
Und wie muss ich mir Sie als Fachstelle vorstellen? Also wie viele Personen arbeiten dort? Sie sind ja jetzt in der Leitung. Wie hierarchisch ist das aufgebaut? Wenn man die Alzheimer-Gesellschaft nicht kennt, wie sieht das aus?
Also sehr flache Hierarchien. Ich habe tatsächlich die Geschäftsführung, dann haben wir 13, insgesamt aktuell 13 hauptamtliche Mitarbeitende, die aber fast alle, also manche schon, aber die wenigsten arbeiten in einer 100%-Stelle. Und ja, das ist die Geschäftsstelle in Stuttgart. Wir arbeiten eben hauptamtlich professionell mit ein bisschen Unterstützung auch noch von Ehrenamtlichen in unseren Angeboten. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, denke ich. Und dann haben wir einen ehrenamtlichen Vorstand. Also der auch einen geschäftsführenden Vorstand quasi, der die Geschäftsführung an mich da abgegeben hat. Ja, oder an mich übertragen hat. So.
Also ich weiß ja, Sie sind ein Teil eines größeren Netzwerkverbunds, wenn man das so möchte, ja, als regionale Alzheimer-Gesellschaft hier in Baden-Württemberg. Gibt es denn noch mehrere darüber hinaus? Und das wäre die eine Frage. Und die andere, gibt es denn auch zum Beispiel internationale Verbindungen oder Netzwerke, in denen die Alzheimer-Gesellschaft Baden-Württemberg aktiv ist?
Ja, es ist ganz unterschiedlich in Deutschland und wir haben tatsächlich eine gewisse Sonderrolle in Baden-Württemberg. Es gibt zwar noch zwei weitere Alzheimer-Gesellschaften, in anderen Bundesländern gibt es aber viel mehr. Die schließen sich dann in diesem Landesverband zusammen und wir sind eigentlich, ja, wir sind der Hauptansprechpartner in Baden-Württemberg. Das ist hier so gewachsen. Wir haben aber auch noch einen Dachverband in Berlin, die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, und die wiederum ist engagiert auch in Alzheimer Europe. Und dann gibt es noch die ADI, die Alzheimer's Disease International. Und da finden auch alle zwei Jahre jeweils Kongresse statt. Da ist ein sehr guter Austausch da. Und das ist auch wichtig, da immer mal wieder über den Teller ranzuschauen.
Also mit wem kommt man da so in Kontakt? Beziehungsweise was sind da so die Themen? Sind das ähnliche wie hier in Deutschland? Also Sie haben ja vorhin schon mal ein paar angeschnitten, vor allen Dingen auch die besondere Rolle der Angehörigen. Können Sie da so sagen, das ist in anderen Ländern auch so oder gibt es da andere Schwerpunkte, Diskurse?
Nein, ich würde sagen, das ist schon ganz ähnlich. Also den letzten Kongress, den ich mitbekommen habe, das war der Kongress von Alzheimer Europe, der digital stattgefunden hat. Das war natürlich sehr einfach, da dann mal teilzunehmen. Da gibt es auch sehr viele medizinische Themen. Dann geht es aber auch viel um Teilhabe. Es sind immer mehr Menschen mit Demenz, die sich da auch einbringen, die mitdiskutieren. Diese Strömung haben wir hier ja auch. Und dann gibt es natürlich aber auch viele Unterschiede, die aber häufig auch den Gesundheitssystemen in den jeweiligen Ländern natürlich geschuldet sind. Dass wir Menschen mit Demenz da mitnehmen und die auch hören, das ist bei uns noch nicht so lange der Fall. In den so angloamerikanischen Ländern ist das schon viel länger eine Selbstverständlichkeit. Also organisieren die sich auch richtig. Ne?
Sie haben gesagt, dass das übergeordnete Ziel ist, die Lebensqualität von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen zu erhöhen oder zu verbessern. Wie macht man das denn?
Also wir machen es einerseits selber zum Teil und dann versuchen wir eben Strukturen zu schaffen. Es gibt verschiedene Schwerpunkte unserer Arbeit. Ich denke, ein sehr wichtiger Schwerpunkt ist Information und Beratung, die wir für Angehörige selber anbieten. Also wir haben ein Beratungstelefon, da haben wir über 1200 Beratungen im Jahr, zumindest im letzten Jahr. Aber das steigt stetig, die Nachfrage. Und wir informieren über sehr vielfältige Wege. Wir haben Broschüren, Informationsmaterialien. Wir haben eine super aufgebaute, sehr umfangreiche Website, die immer aktuell ist, einen großen Überblick auch bietet über die ganzen Angebote im Land. Es sind alle geförderten Betreuungsgruppen drauf, sind alle geförderten häuslichen Betreuungsdienste drauf, die Beratungsstellen im Land. Und was wir dann eben nicht machen können, ist vor Ort regional beraten und dann geben wir eben ab an Demenzberatungsstellen, an Pflegestützpunkte. Und dazu wiederum vernetzen wir uns mit den Angeboten im Land. Das wiederum machen wir über Austauschtreffen, über Veranstaltungen, über ganz viele Infoschreiben. Da haben wir einen sehr guten Kontakt. Also ich würde sagen, dass wir fast 50% unserer Beratungsgespräche ins Land weitervermitteln, an Hilfsangebote, an Beratungsstellen. Und wer so bei uns anruft, sind ungefähr so 60-70% Angehörige und dann auch so ungefähr an die 25% Fachkräfte, auch wiederum aus den Beratungsstellen. Da zählen wir aber auch dazu, manchmal melden sich auch Ärzte an uns, Hausärzte, Apotheken. Also das ist ein ganz bunter Strauß. Organisatoren von häuslichen Betreuungsdiensten, aber auch von ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Auch alles Menschen, die sich an unser Beratungstelefon wenden. Das ist aber nur ein Teil von vielen. Also es gibt noch ganz viele Schwerpunkte. Ja, soll ich weitermachen? Oder?
Ich würde hier tatsächlich mal nachfassen. Und zwar haben Sie gesagt, dass 70% der Anfragen eigentlich von Angehörigen kommen. Und Sie haben die ja auch als Zielgruppe beschrieben. Das heißt, das ist eigentlich eine sehr große Gruppe, mit der Sie zusammenarbeiten. Man hat ja so ein gewisses Grundgefühl oder auch wenn man zumindest aufmerksam in die Medien verfolgt, hat man ja eine erste Ahnung davon, was vielleicht eine Demenz mit einem Menschen machen kann. Aber inwieweit verändert eine Demenz die Angehörigen? Also was passiert eigentlich mit den Angehörigen?
Also ich finde, diese Frage geht fast schon ein bisschen zu weit, weil man muss erst mal schauen, was passiert denn eigentlich am Anfang von der Demenz? Und dann verändert sich ja zunächst einmal der Mensch mit Demenz. Und die Angehörigen nehmen das dann häufig natürlich auch wahr, häufig sogar mehr wahr als der Mensch mit Demenz selber. Übernehmen dann häufig schon von Anfang an Dinge, die da verloren gehen durch die Demenz, eventuell Fähigkeiten, die verloren gehen, werden einfach wie selbstverständlich, wenn man jetzt an Partnerschaften denkt, dann aufgenommen und übernommen. Und das wird natürlich über die Demenzerkrankung, je nachdem auch, was es für eine Erkrankung ist, wird es immer mehr. Es gibt eine komplette Rollenveränderung. Am Anfang ist da noch der Mensch, den man kennt, und der vergisst dann vielleicht immer mehr oder kann sich nicht mehr so gut orientieren. Es fängt ja häufig auch damit an, dass so finanzielle Angelegenheiten, der Umgang mit Geld erschwert ist. Man fragt sich dann, kann derjenige noch Auto fahren? Das sind alles so Dinge, die am Anfang entstehen. Und häufig sind die Angehörigen zu Beginn dann auch in einer großen Zwickmühle. Spreche ich jetzt denjenigen drauf an? Wie reagiert der? Hat er vielleicht überhaupt keine Krankheitseinsicht? Das kommt auch sehr häufig vor. Dann machen sie sich häufig große Sorgen. Das ist dann auch ein Punkt, wenn viele bei uns anrufen und sagen, ich nehme diese Veränderung wahr, aber wenn ich versuche, das anzusprechen, dann bekomme ich nur Abwehr. Wie soll ich das machen? Brauchen wir überhaupt eine Diagnose? Können wir auch anders damit umgehen? Was soll ich machen? Also das ist so der Beginn der Erkrankung. Und es ist auch wichtig, das auf die verschiedenen unterschiedlichen Verläufe zu sehen, beziehungsweise auf die verschiedenen Stadien anzuschauen. Weil im mittleren Stadium ist die Problematik da eine ganz andere. Also die Angehörigen, wenn sie zu Hause pflegen, alleine pflegen, übernehmen dann immer mehr der Tätigkeiten, übernehmen auch immer mehr der Körperpflege, aber vor allem auch die Betreuung. Also viele der Angehörigen sind 24 Stunden im Einsatz, das kann man so sagen. Manchmal gibt es eine Tag-Nacht-Umkehr, dann können sie nicht schlafen. Am nächsten Morgen geht es wieder los mit den eigenen Aufgaben. Viele sind berufstätig, der Haushalt und so weiter. Das ist ein ständiges Angebundensein. Und das ist für die allermeisten eine sehr große Belastung.
Kann man sagen, welche Angehörigen das typischerweise sind?
Ja, Pflege ist schon weiblich. Also es sind hauptsächlich Frauen, die pflegen. Manchmal natürlich auch Männer, will ich gar nicht sagen, wenn es in Partnerschaften ist. Auch in unseren Angehörigenschulungen kommen immer wieder auch Männer dazu und häufig auch Töchter und Schwiegertöchter. Also das sind schon der Großteil. Aber es gibt auch immer wieder Männer natürlich.
Jetzt habe ich vor einiger Zeit auch gelesen, dass ja auch die, oder liegt ja vielleicht auch auf der Hand, dass auch die pflegenden Angehörigen selbst natürlich auch jetzt immer älter werden, ne? Gibt es da schon irgendwie Erfahrung mit oder fällt Ihnen das in der Beratung auch auf, dass das zunehmend ein Thema wird, dass quasi die Sorge leisten, selber auch auf zusätzliche Unterstützung angewiesen sind? Oder spielt das vielleicht noch gar keine große Rolle?
Das kommt schon immer mal wieder vor. Das ist dann auch ein Riesenproblem, wenn die Hauptpflegeperson wegfällt, also selbst erkrankt. Und hatte ich neulich erst eine Fortbildung bei einem Krisendienst, wo genau das thematisiert wurde. Was machen wir dann eigentlich, wenn die Hauptpflegeperson wegfällt? Häufig sind das nämlich tatsächlich Partnerschaften, langjährige, zusammenlebende Ehepartner. Da sind es dann auch häufig die Männer, ne? Ich glaube, so circa 2/3 sind Partner. Ja, das kommt schon immer mehr vor, aber dann muss man einfach schauen, ne, ob man dann sich nochmal von außen Hilfe holen kann. Viele haben auch 24 Stunden Betreuungskräfte bei sich zu Hause. Häufig geht es ja auch ganz schnell. Das ist schon immer wieder problematisch, aber es ist auch erstaunlich, wie lange es geht zu Hause auch, ne? Also bis ins hohe Alter tatsächlich.
Ich springe gerade so ein bisschen im Thema, weil mir gerade im Kopf herumgeistert. Sie haben ja gesagt, Sie haben Pflegewirtin noch studiert und sind gelernte Kranken- und Gesundheitspflegerin. Die Tätigkeit, also auch so Krisenintervention, das verlangt ja eigentlich einen hohen Grad an Empathie, unterstelle ich jetzt mal.
Ja, sehr gut.
Was muss man denn in so einer Situation, die ja für die Betroffenen existenziell ist. Was muss man denn mitbringen an Kompetenzen, an Wissen natürlich, das haben Sie ja schon beschrieben, also das setzen wir mal voraus. Was brauchen Sie, um da überhaupt eine Beratung zu machen, die durchdringt und die auch angenommen werden kann?
Also ich glaube, unheimlich wichtig ist, dass man tatsächlich dieses empathische Vermögen hat, also dass man erspüren kann, wie es dem Gegenüber geht, und man muss das absolut ernst nehmen und da wirklich Respekt auch und Wertschätzung zeigen. Das kann man meines Erachtens erlangen, indem man sich informiert, also indem man so eine Art Grundwissen natürlich hat, aber das reicht nicht aus. Ich finde, man muss immer versuchen zu verstehen, was auch zum Beispiel in so einem Menschen mit Demenz vor sich geht, warum der so reagiert, wie er reagiert und warum das dann für die Angehörigen teilweise auch so schwierig ist, beziehungsweise die wissen ja häufig auch nicht, wie sie das einzuordnen haben. Die kennen diesen Menschen ja komplett anders. Und wenn man das dann schafft, da so ein Verständnis zu generieren, also sowohl bei den Beratenden als auch bei den Angehörigen, dann kann es gelingen, dass man seine Haltung dahingehend verändert, dass das auch wirklich bei dem anderen ankommt, ne? Also ich schätze das wert, was du tust, das ist unheimlich wichtig, das ist aber auch sehr anstrengend. Also wenn man das zurückspiegelt, dann ist da schon auch eine Bereitschaft da, das dann anzunehmen, also durch dieses Verständnis. Und was bei uns auch immer viel hilft in der Beratung, wenn wir die Erfahrungen anderer Angehöriger weitergeben. Mhm. Also ganz im Sinne der Selbsthilfe, ne? Dass es einfach ganz arg vielen so geht. Ich meine, wir haben 1,6 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass jeder doch noch jemanden kennt, der sich vielleicht ein bisschen um ihn kümmert, selbst die Alleinlebenden haben vielleicht Nachbarn, Freunde, Bekannte und die dann auch nochmal wieder jemanden kennen, dann wird ganz schnell klar, dass jeder irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Und also das ist wirklich was, was den Angehörigen sehr weiterhilft, wenn sie wissen, sie sind damit nicht alleine. Und andere haben das Problem auch. Und häufig zeigen wir dann die unterschiedlichen Lösungsformen nur auf oder wir versuchen, die richtigen Fragen zu stellen, sodass diejenigen dann ihre eigenen Lösungen entwickeln können. Und das sind natürlich dann auch die, die am allerbesten angenommen werden können, wenn sie von den Menschen selbst entwickelt werden.
Das heißt, man kann das auch, also auch lernen, diese Beratung. Gibt es denn Anfängerfehler, die man macht, typischerweise? Oder die Ihnen, ich meine, Sie sind ja nun auch schon länger im Feld tätig, die Ihnen auffallen?
Ja, also ein ganz typischer Anfängerfehler ist, wenn man meint zu wissen, was für das Gegenüber gut ist und richtig ist. Ja, aber ich glaube, das kennen wir alle. Also ob das jetzt im persönlichen Bereich ist, im professionellen sollte man das nicht tun. Es gibt aber natürlich auch Anfragende, die genau das brauchen. Ja, aber das muss man dann versuchen rauszufinden, eben durch die richtigen Fragen. Manche brauchen auch einfach einen Hinweis und einen Rat, was sie jetzt tun sollten. Ja, ein weiterer Fehler, also Fehler ist es vielleicht nicht, aber manchmal ist so ein Gespräch dann auch einfach ausgeschöpft, da muss man das Ganze mal noch ein bisschen sacken lassen. Dann ist es gut und wichtig, dass man dann einen runden Abschluss findet. Das kann man aber auch lernen. Man muss auch nicht jede Frage beantworten können. Das ist vielleicht auch nochmal gut zu wissen für die Anfänger. Manchmal darf man auch sagen, das weiß ich nicht und ich schaue mal nach und dann können wir uns da gerne nochmal zusammentun. Das bekömmliche Nein. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Man darf auch mal Nein sagen.
Genau. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört, nein. Aber es ist, ich werde es mitnehmen.
Hatte ich auch noch nicht. Finde ich auch ganz gut. Ich finde es schön, dass wir jetzt an so einem Punkt sind, wo es tatsächlich um sichtbare Lebensgestaltung geht. Jetzt ist, denke ich, uns zumindest allen bekannt, aber vielleicht auch vielen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Diskurse, die sich um das Themenfeld Demenz drehen, seit längerem auch mit dem Thema gutes Leben in Verbindung gebracht werden. Also wir hatten ja auch in der Vergangenheit durchaus Diskurse, die sehr desaströs über Menschen mit Demenz und über die Krankheit an sich eben berichtet haben oder davon ausgegangen sind, dass es eben nur mit einem dauerhaften Verlust einhergeht. Ich fand jetzt ganz gut, auch aus den Schilderungen erstmal mitnehmen zu können. Also man kann auf diesen Prozess auch Einfluss nehmen und zwar an vielen verschiedenen Stellen und mit vielen verschiedenen Personen, die darin ihre eigene Rolle jeweils haben. Mich würde interessieren, also trifft dieses Wort gutes Leben mit Demenz, was bringt das so in Ihnen zum Klingen? Also passt das für Sie oder ist das vielleicht zynisch?
Das ist überhaupt nicht zynisch. Also wenn Sie mit Menschen mit Demenz sprechen, dann ist das natürlich schon so, dass viele sagen, zu Beginn war das erschütternd, es war ein Schock. Ich habe gemerkt, ich kann mich nicht mehr auf mich selber verlassen. Manche versuchen das dann auch zu verstecken und mit Floskeln abzutun, aber das ist die Anfangsphase und dann geht es ganz schnell dahin, dass sie dann sagen, aber ja, ich habe eine Demenz, das ist eine Erkrankung, die hat eine Ursache, aber damit ist mein Leben ja nicht vorbei. Es gibt ganz viel, was ich jetzt tun will, also es ist ein Zitat, ne, was ich jetzt noch möchte, was ich jetzt noch kann, kam in einer unserer qualitativen Befragungen mal dieses Zitat. Jetzt kann ich noch, jetzt will ich noch. Und das Einzige, was man dabei vielleicht dann schauen muss, kann derjenige das dann noch alleine oder braucht er dabei vielleicht ein bisschen Unterstützung? Und dann auch nicht Unterstützung in Form von, ich bringe diesen Menschen jetzt überall hin. Also es ist auch schon zu defizitär gedacht, sondern dass man vielleicht auch einfach nochmal im Netzwerk schaut. Ja, was will der machen und wer könnte ihn da mitnehmen? Wir hatten ein nettes Beispiel mal in einem Projekt, nach der Diagnose hieß das Projekt, da war ein Imker, an der Demenz erkrankt und er hat immer gesagt, ich möchte so gern nochmal zu den Bienen. Und dann gab es einen Unterstützer aus einem ehrenamtlichen Unterstützerkreis und der hat ihm dann den Kontakt zu einem Imker verschafft und der hat ihn mitgenommen. Also so kann das aussehen und natürlich ist das ein gutes Leben. Also ich glaube, was in unseren Köpfen viel zu stark drin ist, nach wie vor ist diese Spätphase, dieses Hochaltrige, das wirklich kaum mehr was wissen. Und das ist ja wirklich erst ganz am Ende der Demenz, und da muss man auch schauen, am Ende welcher Demenz eigentlich, ne? Von welcher Demenz sprechen wir jetzt? Alzheimer verläuft sehr langsam, sehr schleichend, kann über viele Jahre verlaufen und da gibt es noch ganz, ganz viel Zeit, gerade im Frühstadium, die man nutzen kann. Das ist eine meines Erachtens die wichtigste Phase. wo man noch ganz viel gestalten kann und planen kann und auch voraussagen kann, was man möchte und was eben nicht. Ja, Dinge regeln, rechtliche Patientenverfügung, eine Vorsorgevollmacht erstellen und so weiter.
Ja, das bringt mich automatisch an den Beginn unseres Gesprächs, weil Sie ja gesagt haben, während in Deutschland der Einbezug von Menschen mit Demenz selbst jetzt noch nicht so tradiert ist, dass aber zum Beispiel im angloamerikanischen Bereich wohl eine etwas längere Tradition kennt und wohl auch häufiger praktiziert wird. Haben Sie da so ein praktisches Beispiel, wie das aussehen kann? Also wie man Menschen mit Demenz tatsächlich teilhaben lassen kann oder an den für sie relevanten Entscheidungen partizipieren lassen kann? Weil darum geht es ja, denke ich, immer.
Ja, also in Schottland und auch in England sind viele Betroffene, also Menschen mit Demenz, eben auch engagiert oder organisiert in Selbsthilfegruppen, wenn ich es richtig weiß, auch in diesen Alzheimer Societies und haben da einfach auch dann Raum und Platz auch aufzutreten. Die ersten Bücher kamen ja auch nicht aus Deutschland, es gibt ja jetzt mittlerweile welche, aber die kamen auch aus den USA, aus Australien, aus Schottland. Einfach auch um die Öffentlichkeit darüber mal zu informieren. Demenz heißt eben nicht gleich, dass ich nichts mehr sagen kann. Also da gibt es sehr viel Engagement, auch auf den Kongressen. Das haben wir in Deutschland aber auch seit, ich glaube, 2006 kann ich mich erinnern. Da hat eine Demenzerkrankte dann auch gesprochen auf dem Kongress. Das war der Alzheimer's Disease International in Berlin war das. Ja, also es gibt viele Formen der Organisation. Es gibt jetzt auch ein deutsches Netzwerk mit Zusammenschluss auch mit Österreich noch. Also da ist schon viel am Machen. Und es gibt ganz tolle Beispiele, wie diese Menschen auch unterstützt werden können. Zum Beispiel über diese Support Groups. Also das, was ich gerade erklärt habe mit dem Imker, das kommt aus England, Schottland. Da bestehen diese Support Groups, die einfach darin bestehen, zu netzwerken. Also nicht wirklich, wie wir es kennen, als Demenzpate mitzugehen oder als ehrenamtlicher Begleiter. Das wollen die Menschen nämlich am Anfang gar nicht unbedingt. Ja, die wollen eigentlich ihre Sachen noch selber machen. Und da ist ja auch noch ganz viel da im Grunde. Ne? Zum Zeitpunkt der Diagnose ist da häufig noch ganz viel da, was genutzt werden kann.
Es hebt das ja auch schön raus aus diesem eigentlich so medizinisch dominierten Zusammenhang. Ne? Also man denkt ja immer, dass jetzt geht es nur noch um Behandlungsbedürftigkeit, aber Sie zeigen ja gerade ein ganz anderes Bild.
Ja, dadurch, dass es auch meistens nicht heilbar ist, ja. Wobei ich finde, die medizinischen Aspekte auch immer noch wichtig. Also es ist jetzt nicht so, dass man da völlig von weg kann, weil es auch immer noch heilbare Demenzen gibt. Ja, und man sollte da schon am Anfang genau hinschauen, was ist es jetzt eigentlich, kann man da noch was dagegen tun? Darf da jetzt auch nicht zu große Hoffnung wecken, das ist ein sehr kleiner Prozentsatz, aber dennoch, ja, man sollte schon sehr genau hingucken. Je nachdem, was es dann auch für eine Erkrankung ist, muss, kann, sollte man dann auch anders damit umgehen. Ja.
Also hier natürlich zum einen der Hinweis auf eine wirklich professionelle Abklärung und nicht nur das ist jetzt tüdelig und das ist halt so Gott gewollt nach dem Motto, sondern das wirklich professionell nachfassen zu lassen. Und ich würde gern diesen Punkt des guten Lebens noch einmal noch einen Schritt weiter spannen und fragen, gibt es denn auch die Chancen im Sinne nicht nur eines guten, sondern auch vielleicht auch nur bereichsspezifisch eines besseren Lebens, ohne jetzt hier verklären zu wollen und natürlich zu sagen, klar, gibt es Einschränkungen, die mit einer Demenz auch perspektivisch einhergehen. Ich denke da an ich war ja selber meine Doktorarbeit zum Thema Demenz geschrieben und ich habe durch Zufall Interviewpartnerinnen im Gespräch gehabt, die gesagt haben, erst über die Demenz, über die Rollenänderung, die Sie ja vorhin noch angesprochen haben, habe ich zum ersten Mal einen emotionalen Kontakt zu meinem Vater herstellen können und die das als sehr, sehr bereichernd erlebt haben. Ist das eine Perspektive, hat das Seltenheitswert? Habe ich da die Nadel im Heuhaufen gehabt? Oder wie würden Sie das einschätzen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wo auch eine Chance in der Demenz vielleicht liegt?
Das gibt es schon immer wieder, dass uns das berichtet wird. Aber also ich denke, man darf es auch nicht beschönigen. Ja, also für die allermeisten ist es schon so, dass es erstmal sehr, sehr anstrengend ist, sehr mühsam ist, aber diejenigen, die zu uns auch in die Angehörigenschulung kommen, die bringen auch immer die Botschaft mit, ich mache das total gerne, ich möchte das machen, ich merke nur, ich komme an meine Grenzen und vielleicht könnt ihr mir sagen, wie es ein bisschen einfacher wird, wie es besser geht. Und dann diskutieren wir schon so Fragen, sollte man zum Beispiel offen mit der Erkrankung umgehen? Also das gehört da auch mit dazu. Ja, natürlich dieses Verhältnis, was Sie jetzt beschrieben haben, das ist sehr individuell, je nachdem, wie die Beziehungen waren, auch zu den Eltern. In einer Paarbeziehung hören wir es eher selten, aber auch. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ich würde im Leben nie Urlaub auf dem Bauernhof machen, und dann merkt man in der Demenz, dass jetzt plötzlich die Nähe zur Natur ganz arg wichtig wird, die Nähe zu Tieren ganz arg wichtig wird. Das heißt, jetzt ist ja auch gutes Leben. Es ist einfach wichtig, dass man über diese Phasen der Demenz mit jeder Veränderung dranbleibt, genau hinschaut. Übrigens auch das Motto vom Welt-Alzheimer-Tag dieses Jahr. Wirklich genau hinschaut, wo befindet sich dieser Mensch eigentlich gerade? Und wenn man dann mitgehen kann, empathisch draufschauen und sich selber anpassen kann, dann ist es sehr gewinnbringend. Dann kann das für beide Seiten dann kann es für beide Seiten eine sehr wertvolle Beziehung sein. Und man kann dann auch tatsächlich Beziehungsgestaltung natürlich machen. Und das gilt für das ganze Umfeld. Also klar, für die engen, pflegenden, betreuenden Angehörigen ist es sehr wichtig. Aber das geht ja bis hin in dieses Projekt Demenz im Quartier, ne? Wo sich auch die Umgebung bestenfalls irgendwann so an die Menschen mit Demenz anpassen kann, dass die einfach integriert sind, bis hin zur Inklusion. Ja? Also dass da wirklich gar nicht mehr auffällt, dass da jetzt Menschen mit diversen Defiziten leben. Die haben wir ja immer, die haben wir ja auch mit anderen Erkrankungen. Nur fällt es da nicht so schwer meist.
Ja, was mich auch interessiert hätte, wäre, wenn Sie jetzt auf Ihre eigene Arbeit gucken und auf das, was Sie so jeden Tag machen, quasi in so einem Daily Business. Gibt es denn Themen, wo Sie sagen, also die fallen eigentlich hinten über oder die wünsche ich mir eigentlich viel, viel stärker auf der Agenda, oder da müssen wir zukünftig ran, weil wir sie gerade noch gar nicht richtig auf dem Schirm haben, also die...
Also es gibt schon Themen, die man nicht so oder die wir nicht so intensiv bearbeitet, aber die wir schon auf dem Schirm haben und denken, dass das noch auf uns zukommen wird. Und dann versuchen wir eigentlich immer, uns relativ schnell dann darauf vorzubereiten. Also ein Thema, wo wir denken, das müsste man behandeln, wir tun es dann nicht, haben wir eigentlich kaum. Wir tun es vielleicht nicht in der Intensität, in der wir es gerne tun würden. Ein Beispiel ist das Thema Demenz und Migration. Da sind wir engagiert, ja, auch im Netzwerk Demigranz hier in Baden-Württemberg. Und versuchen da einfach im Moment gerade das beizusteuern, was gerade im Rahmen des Möglichen ist. Wo viel mehr passieren müsste, meiner Ansicht nach, ist im Bereich auch der seltenen Demenzerkrankungen, zum Beispiel im Bereich der frontotemporalen Demenz, ein sehr massives, für Angehörige vor allem sehr eingreifendes Krankheitsbild.
Können Sie das vielleicht ganz kurz, weil nicht alle, glaube ich, mit dem Begriff was anfangen können, das nur ganz kurz einordnen, was das heißt?
Ja, also diese Menschen erkranken relativ jung, also schon so ab 50, 55 in dem Alter aufwärts, sind dann häufig noch im Berufsleben stehend, haben auch häufig noch Kinder, teilweise auch kleinere Kinder. Und die Veränderungen sind dann dahingehend, dass man es nicht zuerst am Kurzzeitgedächtnis feststellt, also dass die Vergesslichkeit vorrangig ist, sondern die frontotemporale Demenz äußert sich eher in einer mangelnden Empathie dem Gegenüber. Und es kommt dann auch noch meistens eine fehlende Krankheitseinsicht dazu, bei gleichzeitiger Selbstüberschätzung häufig. Ja. Also viele denken dann, sie können noch das meiste oder alles oder ganz gut und sie verändern sich gar nicht. Und wenn sie dann darauf angesprochen werden, dann ist es natürlich sehr schwierig, weil dann die Empathie fehlt, ja, auf das Gegenüber, auf die Partnerin zum Beispiel einzugehen und zu sagen, ach ja, verändere ich mich da? Also da ist dann keine Einsicht da. Und gleichzeitig wird auch vieles dann maßlos gemacht, maßlos gegessen oder mit Händen gegessen. Das Sozialverhalten verändert sich auch. Es werden mitunter fremde Menschen auf der Straße angesprochen, im Beisein des Partners zum Beispiel. Also es ist ein sehr, sehr anstrengendes, von der Persönlichkeitsveränderung sehr anstrengendes Krankheitsbild. Und das ist eben nicht so häufig, dieses Krankheitsbild, weshalb die Angehörigen damit da, wo sie wohnen, vor Ort, sehr alleine sind. Weshalb wir jetzt auch in den letzten Jahren angefangen haben, baden-württembergweite Seminare zu organisieren. Zweitägig findet jetzt im September wieder eins statt. Oder auch digitale Angebote dann zu machen, damit die Angehörigen sich da einfach besser zusammen vernetzen können. Ja, also bis vor 3-4 Jahren war das Ganze nur bundesweit möglich. Bis auf verschiedene kleinere Gruppen, die gibt's auch. Es gibt schon auch kleinere Selbsthilfegruppen. Also das ist auch so ein Thema, dann schon lange auf der Agenda. aber noch immer nicht so richtig viel weiter ist das Thema Demenz im Krankenhaus. Auch sehr punktuell sind wir nach wie vor dran. Könnte man, müsste man aber mehr tun, wird es aber hoffentlich auch, wird dieses Jahr hoffentlich auch noch passieren. Da gibt es hoffentlich eine Multiplikatorenveranstaltung, um da nochmal Krankenhäuser zu sensibilisieren. Ja.
Sie haben gesagt, also auch bei den Angehörigen, dass es häufig gern gemacht wird, aber anstrengend und mühsam ist. Sie haben jetzt beschrieben, dass es bestimmte Themenfelder gibt, wo eigentlich viel mehr, ich sag mal, an Ressourcen, Zeit, Personal und so weiter hineinfließen müsste, die Sie ja, also Sie haben ja auch nur begrenzt Möglichkeiten, da etwas zu tun. Könnte man, oder ich habe jetzt so den Gedanken, ist nicht die Alzheimer-Gesellschaft, indem sie ein Selbsthilfeorgan darstellt, entlastet sie nicht beispielsweise den Bund so ein Stück aus der Verantwortung, dass man sagt, okay, naja, da passiert ja was, das läuft auch gut, den Menschen ist ja schon geholfen, da müssen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern. Haben Sie den Eindruck, dass so etwas passieren könnte?
Also man hat ja jetzt auch erst die nationale Demenzstrategie verabschiedet und da sind ja unheimlich viele Ziele benannt in den unterschiedlichsten Arbeits- und Lebensbereichen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass der Bund sich da aus der Verantwortung nimmt. Und es gibt ja auch noch viele verschiedene andere Player, die da auch mit ins Boot gehören. Ja. Und also hier in Baden-Württemberg haben wir auch enge Kontakte mit dem Ministerium und es ist einfach so, dass wir dann einfach ja unsere Projekte, die Ideen, die wir haben, auch häufig umsetzen können. Ein ganz besonderes Projekt, ich habe es vorhin schon mal angeschnitten, ist dieses Projekt Demenz im Quartier. Das ist nämlich auch nochmal ein Thema, was wir immer wieder andenken und wo man auch, habe ich das Gefühl, in kleinen Schritten vorankommt. Das ist dieses Thema Teilhabe. Ja? Allein die Definition von Teilhabe für Menschen mit Demenz. Was bedeutet das? Was bedeutet es für die Angehörigen? Und vor allem, was muss dann passieren, da wo sie wohnen und leben? Also das ist auch nochmal so ein Thema, was wir in diesen Projekten, also gerade auch im Demenz im Quartier-Projekt, angehen können, umsetzen können. Und da ist für uns natürlich auch immer eine Förderung wichtig, damit wir das tun können. Und da sind wir auch immer sehr glücklich, dass zum Beispiel dieses Projekt ja auch gefördert wird aus Landesmitteln. Und es ist auch Teil der Landesstrategie, Quartier 2030. Also diese Einbindung ist einfach unheimlich wichtig, wenn Sie jetzt so nach der politischen Einebnung fragen. Ja. Mhm. Und auch im Bereich Demenz im Krankenhaus. Also wir sind in vielen Gremien vertreten. Wir werden da schon auch gehört und gefragt. Und das ist uns immer sehr wichtig, dass wir dann die Angehörigenperspektive und die Perspektive von Menschen mit Demenz dann auch da einbringen können. Mhm. Und das, finde ich, ist sehr gut organisiert und gelingt auch gut in Baden-Württemberg.
Dieser Podcast hat ja auch als Zielgruppe explizit Studierende, die sich für das Thema Altsein, Altwerden interessieren. Zum einen, wenn jetzt interessierte Studierende sagen, Mensch, das ist ja ein tolles Arbeitsfeld, das möchte ich, da möchte ich auch hin. Was würden Sie denen denn raten, wie man quasi in ihren Arbeitsbereich gut einsteigen kann?
Was will ich denen raten? Na, es ist lustig. Ich meine, also mein Werdegang, der war ganz praktisch dafür. Aber es ist auch kein gewöhnlicher. Also die meisten unserer MitarbeiterInnen sind tatsächlich auf Umwegen auch zum Thema gekommen. Ich erlebe das oder habe das lange anders erlebt. Ich habe auch noch eine Ausbildung oder ein kleines Studium zur Sozialwirtin gemacht. Da waren viele junge Studierende noch mit dabei. Ich habe mich da nicht mehr zu den Jungen gezählt. Und da hieß es immer nur, ach Alter, und das möchte ich eigentlich nicht machen. Ich möchte mich nicht mit dem Alter beschäftigen und dann schon gar nicht mit Alterskrankheiten. Ja, also das war so der Tenor. Von daher kann ich nur sagen, wer sich dafür interessiert und ein einschlägiges Studium macht, das kann aber wirklich Pflege sein, das kann Sozialpädagogik, Sozialarbeit sein, das kann Gerontologie sein. Gerontologie ist auch eine wunderbare Voraussetzung, um dann, ja, Projekte entsprechend auch anzustoßen, vernetzt, ne, systemisch zum Beispiel. Das ist, merke ich auch immer wieder an den Kolleginnen, die auch Gerontologie aus dem Bereich kommen. Man kann aber auch ein Beratungsstudium machen, einen Master in Beratung, den gibt es auch. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich man da unterwegs sein möchte. Man muss ja auch nicht in der Beratung arbeiten, sondern kann ja auch als Projektreferent dann tätig werden. Ich kann nur sagen, ich mache das seit fast 20 Jahren, nicht ganz, aber fast. Und ich werde oft gefragt, immer noch Demenz und was hast du mit dem Thema und wird es nicht langsam langweilig? Es war nicht ein Tag langweilig. Es ist unheimlich spannend, weil es einfach, und Sie haben ja auch in die Richtung gefragt, es betrifft alle Lebensbereiche. Und wir beschäftigen uns eigentlich auch mit allen Bereichen, mit denen Sie sich im Podcast beschäftigen, alle Bereiche des Alterns letztendlich und des Jung und Alt Miteinanders, ne, der Generationengerechtigkeit, der Generationenkonflikte und mit allen Themen, die das Leben so bietet. Sehr spannend. Also das Interesse alleine wäre schon mal klasse.
Wenn Sie sich für unseren Podcast jemanden wünschen könnten oder ein Thema wünschen könnten, fällt Ihnen irgendwas ein oder irgendjemand, das oder den Sie gerne hören möchten?
Eine bestimmte Person nicht, aber was ich gerade eben schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob Sie sich damit schon beschäftigt haben, also dieser Bereich Teilhabe und dann aber mit dem höher gesetzten Ziel der sozialen Kontakte und die dann wieder im Zusammenhang mit der Lebenszufriedenheit. Also das ist für mich selber auch immer ein Thema und ich finde, je älter man wird, wird das Thema, ich selber habe zwei Kinder, die werden irgendwann aus dem Haus sein, wie entwickeln sich dann die Kontakte, was bedeutet dann Teilhabe für mich und ja, was bedeutet eigentlich Lebenszufriedenheit bis ins hohe Alter? Das würde mich wirklich brennend interessieren.
Frau Hauser, Sie haben vorhin gesagt, in einer Beratung gehört es dazu, auch einen guten und runden Abschluss zu finden. Haben Sie das Gefühl, dass wir da angelangt sind oder müssen wir dem Ganzen noch was beimengen?
Nein, ich glaube, wir können da jetzt angelangt sein. Ich habe immer das Gefühl, man müsste noch weitermachen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt weitermachen würden, dann würden wir noch 3 Stunden hier sitzen. Es ist doch immer so, ne? Also man könnte auch noch, ich hätte noch ganz viele wichtige Dinge natürlich zu sagen, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen da so ein bisschen Einblick geben in unsere Arbeit, was es auch heißt, für Angehörige und Menschen mit Demenz, ja, Fürsprecher zu sein auf allen Ebenen und ja.
Möchten Sie vielleicht nochmal Ihre Homepage-Adresse nennen, die wir auch
werden
in den Shownotes, aber Sie haben ja gesagt, die ist immer auf dem neuesten Stand und tatsächlich, also das können wir ja auch aus eigener Recherche gewissermaßen bestätigen, dass das ganz tolle Materialien da sind. Vielleicht hilft es auch dem einen oder der anderen.
Sehr gern, das ist die www.alzheimer-bw wie baden-württemberg.de. Da ist auch unsere Beratungsnummer drauf zu finden. Die sage ich jetzt nicht, nicht, dass ich einen Zahlendreher drin habe. Aber natürlich auch gerne bei Fragen, auch selbst wenn man nicht selbst betroffen ist, gerne anrufen und auch Material bestellen. Sehr gerne.
Frau Hauser, vielen Dank.
Klasse, danke auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht.
Gern, danke mir auch.
Mehr Informationen zum Podcast und unseren Themen finden sich in den Shownotes sowie unter dggg-online.de oder knowledge.de. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Fragen und Anregungen erreichen uns unter info@knowledge.de. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.